Hallo und herzlich willkommen bei Glückselig, deinem Podcast für Körper, Geist und Seele. Total schön, dass du hier bist. Ich bin Michael Mann, ich bin Seelsorger und Mentaltrainer. Und mit diesem Podcast möchte ich dir eine Fülle an Inspirationen schenken, um das Wertvollste, was du hast, nämlich dein Leben erfüllt und glückselig leben zu können. Herzlich willkommen, lieber Johannes Hartl, hier im Glückselig-Podcast. Du bist Philosoph, auch katholischer Theologe, Autor und hast das Gebetshaus in Augsburg gegründet. Du hast einen YouTube-Kanal, du hast Podcast. Die zweite Frage ist dann, was hast du eigentlich nicht? Aber die erste Frage ist, stell dich doch mal kurz vor.
Ja, das sind schon ein paar Sachen, genau. Darüber hinaus bin ich ein Freund von allem Schönen. Ich mag Kunst sehr gerne, ich reise sehr gerne. Und natürlich noch viel wichtiger, ich habe eine liebe Frau, die heißt Jutta. Und wir haben 4 Kids, so im Teenageralter. Das ist ganz spannend. Ja, cool.
Ja, das sind meine jetzt auch gerade im Teenageralter.
Schön.
Ich habe dein Buch Eden Kalscher, da bin ich drüber gestolpert und du hast ja auch einen Podcast dazu gemacht und ich glaube, in deinem Podcast gehst du auch darauf ein. Du hast da, glaube ich, was Großes vor, so mit Blick auf die Gesellschaft, auf die Umbrüche und du hast gerade vom Schönen gesprochen. Du willst was verändern. Erzähl doch mal von dem Buch. Worum geht es in dem Buch Eden Kalscher?
Das Buch hat 2019 angefangen von der Idee, als die großen Fridays for Future Bewegungen waren. Und also der Unterricht bei meinen Kindern ist auch ausgefallen, weil alle auf der Demo waren. Mich hat das einerseits berührt, dass junge Menschen so sehr wirklich diese Zukunftsfragen wirklich auf die Straße treibt, dass sie sagen, hey, wie wir mit dem Planeten umgehen, das kann nicht sein. Aber verstört hat mich, dass ich es doch als eine sehr, sehr, sehr angstgetriebene und pessimistische Stimmung wahrgenommen haben. Ich habe mir gedacht, boah, ist eigentlich krass, wenn sich 18, 19, 20-Jähriger Fragen stellen, wie kann ich heute überhaupt noch Kinder in die Welt setzen und wir leben in ganz schlimmen Zeiten. Und ich habe dann über das nachgedacht, dass Fridays heißt zwar Fridays for Future, aber es ist in erster Linie eine Bewegung auch gegen etwas, also gegen die Umweltzerstörung, gegen den Klimawandel oder die Klimakatastrophe. Und ich habe mich so gefragt, aber wofür sind wir denn gerade eigentlich als Gesellschaft? Oder jetzt im Ökologischen kann man das am ehesten noch sagen, wir sind für die Bewahrung des Planeten. Aber sonst, was ist denn so das positive Leitbild, das wir gerade so haben? Und das war der Anfang meines Denkens. Und der Versuch von einem Buch und jetzt auch von einer Bewegung ist, einfach mal einen positiven Gegentrend zu setzen, zu sagen, hey, es gibt jede Menge Grund, positiv in die Zukunft zu schauen, obwohl nicht alles positiv ist, was kommt. Und das nenne ich dann eine Ökologie des menschlichen Herzens.
Wow. Aber jetzt bin ich neugierig. Was ist denn, was ist die Ökologie des menschlichen Herzens und was ist deine Vision?
Also Ökologie besagt, dass man auf eine Art und Weise haushaltet, daher kommt das Wort im griechischen Oikos, das Haus, mit der Schöpfung, mit der Natur. Ökologie eines Gewässers zum Beispiel hat mit dem pH-Wert zu tun. Ne? Wenn das pH-Wert irgendwie zu hoch oder zu niedrig ist, dann sterben halt die Fische in diesem Teich. Und jetzt, wenn wir von Ökologie sprechen, sprechen wir aber meistens nur vom physischen Überleben. Und das physische Überleben ist natürlich wichtig, wenn wir alle aussterben, ist schon schlecht. So, aber der Mensch braucht mehr als das physische Überleben allein. Mhm. Und wenn wir, sagen wir mal, in 30 Jahren, was wunderbar wäre, CO2-neutral sind, aber uns in einer immer einsameren, sinnloseren und hässlicheren Lebenswelt wiederfinden würden, dann würden wir auf eine andere Weise auch aussterben. So. Und jetzt habe ich versucht zu untersuchen, was sind denn Nährstoffe des menschlichen Herzens, so wie wir Luft zum Atmen brauchen, Wasser zum Trinken, fürs körperliche Überleben, was brauchen wir fürs gesellschaftliche und fürs emotionale, vielleicht sogar fürs spirituelle Überleben als Menschen. Und meines Erachtens gibt es da auch mindestens 3. Ich habe 3 Grundelemente beschrieben in meinem Buch. Die nenne ich Verbundenheit, Sinn und Schönheit.
Okay, genau. Das wäre, da würde ich jetzt gerne drauf eingehen. Verbundenheit, Sinn und Schönheit. Wo sollen wir anfangen? Welches von den dreien? Womit magst du anfangen? Mit Schönheit?
Nee, wir könnten mit Verbundenheit anfangen.
Okay, und Verbundenheit im Gegensatz zu einsam. Du sagst ja auch, wir sind dann zwar CO2-neutral, aber irgendwie einsam.
Genau, also es gibt Hinweise, dass es um all die drei Dinge, Verbundenheit und Schönheit, nicht so gut bestellt ist. Ich bin der Meinung, wir leben in total wunderbaren Zeiten. Es war nie besser als jetzt. Wir leben in super Zeiten. Und der Fortschritt, in dem wir leben, der uns materiell ganz viel beschert hat, hat aber auch einen Preis. Zum Beispiel kommt er auch mit einer großen Beschleunigung daher. Mhm. Und Beschleunigung ist der große Feind der Verbundenheit. Mhm. Verbundenheit haben wir Menschen in einem höheren Maße als Tiere. Also ich stelle also die Frage, was macht menschliches Leben aus? Wir Menschen sind Sozialwesen in noch viel extremerem Wesen als, im Maße als Tiere. Mhm. Das heißt, wir können Mutmaßungen anstellen über das Innenleben des anderen. Wir können dadurch auf eine tiefe Weise kooperieren, wie auch Menschenaffen das so nicht können. Und andere, und zugleich brauchen wir soziale, tiefe Interaktionen fast so dringend wie das Wasser zu trinken. Es gibt Studien, die besagen, oder Meta-Analysen sogar, die besagen, dass fürs körperliche Überleben menschliche Beziehungen etwa genauso wichtig sind wie gesunde Ernährung, was unglaublich ist, weil gesunde Ernährung ist unfassbar wichtig. Damit sage ich nicht verhungern oder nicht, aber damit sage ich, dass Einsamkeit genauso tödlich ist wie Rauchen.
Wow, das ist das Rauchen.
Ja, dass Rauchen tödlich ist, weiß jeder, aber die Zerrüttung von sozialen Beziehungen ist genauso tödlich. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft damit unbedarft umgehen. Und natürlich, die Beschleunigung macht es uns schwerer, tiefe, beständige Beziehungen zu haben. Und dann, ich denke es immer noch weiter und sage, okay, tiefe Beziehung zu anderen kann ich nur haben in dem Maße, in dem ich mich selber noch spüre, in dem ich tiefe Verbundenheit zu mir selbst habe. Und im Letzten ist auch die Frage, fühle ich mich eingebunden in ein größeres Ganzes? Das kann dann eine religiöse Frage oder eine spirituelle Frage sein. Fühle ich mich beheimatet oder bin ich kosmisch einsam? So. Das ist das Thema Verbundenheit. Und da versuche ich anzuschauen, okay, welche Trends gibt es da heute? Und wie können wir diese Herzensressource Verbundenheit ausbauen und schützen, dass unsere Welt nicht immer kälter wird?
Und jetzt mal ganz konkret, also du hast ja das Gebetshaus in Augsburg und eine Community, wo du Verbundenheit spürst. Und wenn du jetzt mal in die Gesellschaft reinschaust, wo siehst du Chancen für neue Verbundenheiten? Also weil wir treffen uns ja jetzt nur noch auf Zoom alle. Was ja auch
das ist ja auch schon was. Also das Internet bietet ganz neue Methoden der Verbundenheit, auch über Strecken hinweg, aber es ist halt nur eine audiovisuelle. Das heißt, wir leben in einer berührungsärmeren Kultur. So, aber in all dem sind Chancen. Also es fängt, glaube ich, an bei, je nachdem, wo man lebensweltlich steht. Man kann sagen, hey, muss ich vielleicht mal mein eigenes Zeug aufarbeiten, meine eigene Lebensgeschichte? Muss ich vielleicht Tempo rausnehmen, weil ich mich selber nicht mehr spüre? Das wäre eine Möglichkeit. Eine zweite Möglichkeit ist, habe ich eigentlich genug Zeit zum Beispiel für meine Familie, für meinen Partner, für meine Kinder, für meine Eltern, wenn sie noch leben, oder für enge Freundschaften? Priorisiere ich das? Oder bin ich so in meinem Film oder in meinem Mediennebel drin, dass ich dem nicht Raum gebe? Und im Letzten auch, habe ich für mich eine Spiritualität gefunden? Habe ich was gefunden, wo ich tief andocke mit meinen tiefsten Herzensfragen? Je nachdem, wo man da steht, kann man bei sich selber anfangen. Man kann genauso auch gesellschaftlich anfangen. Ich finde zum Beispiel dramatisch, wie wir mit Kindern umgehen allgemein. Ich glaube, dass wenn wir checken würden, wie entscheidend die ersten Lebensjahre sind für stabile Bindung und Verbundenheit, würden wir in der Familien- und Erziehungspolitik einiges ändern.
Ja, es gibt unzählige geschiedene Eltern, Kinder, die ihre Eltern oder einen Elternteil nicht mehr richtig sehen. Und da gibt es und überhaupt die ganze Gesellschaft ja unheimlich viel Einsamkeit. Aber schön, dass du das so krass auf den Punkt bringst, weil jeder weiß, wie schädlich Rauchen ist und wie schlecht ungesunde Ernährung ist. Und Einsamkeit so, ja, das halte ich schon aus. Ja. Das ist ein guter Ansatz.
Ja, und natürlich auch gesamtgesellschaftlich haben wir immer mehr Single-Haushalte. Single-Sein ist wunderbar, wenn man es freiwillig tut. Aber Menschen, die gegen ihren Willen Single sind. Und wir verlieren viel auch von der Verbundenheit über die Generationen hinweg, weil wir einfach sehr stark propagieren die individuelle Freiheit. Und die ist auch wichtig. Es ist wichtig, dass jeder so leben kann, wie er möchte. Neben der Freiheit gibt es aber eben auch die Verbundenheit. Wir haben immer mehr alte Menschen, die auch vereinsamen. Wir haben sowieso zu wenig Kinder. Wir haben eine sehr, sehr alternde Gesellschaft, was nicht automatisch ein Problem sein muss. Aber wenn wir weniger Kinder bekommen, heißt es, dass wir mehr einsame alte Menschen irgendwann haben werden. Das heißt, die Frage, die können wir auch in dieser pluralen Gesellschaft, die wir haben, mit viel gesellschaftlichen Verschiebungen, mit Wechsel, mit Ortswechseln, mit Migration, mit Digitalisierung, sind ja Riesenthemen. Wie können wir da neue Formen der Verbundenheit schaffen? Ich habe da keine einfache Antwort drauf, aber es wird eins der Megathemen der Zukunft sein, denn der Mensch lebt eben nicht von digitalen Medien allein.
Ja, also das heißt, du sagst jetzt nicht, guck mal, ich habe hier eine neue App und darüber könnt ihr euch verbinden, sondern du sagst, hey, das ist eine mega Frage, da müssen wir genau hinschauen.
Genau.
Oder bietest du schon was an? Kann ich jetzt nicht sagen, schon, ich will...
Also wir haben ja eine Eden Culture Bewegung, die ist erst am Starten, wo wir sagen, hey, hast du eine Antwort auf diese Frage, dann komm und stell dein Projekt vor. Also ich will eigentlich einen Dialog losstarten, weil man kann das in tausend Sachen runterrechnen. Man kann sagen, was hieß denn das für Schule? Was hieß das fürs Gesundheitswesen? Es ist eigentlich schrecklich, dass Menschen in Krankenhäusern behandelt werden wie Fälle. Wenn man im Krankenhaus war und das Gefühl hatte, ich würde als Mensch überhaupt nicht wahrgenommen, weiß, wie schlimm das ist. Ich habe da überhaupt keine einfache Antwort, weil es ein total komplexes Thema ist, politisch auch und wirtschaftlich. Aber ich würde gerne eine Bewegung lostreten von Menschen, die nicht nur sich darüber beklagen, sondern sagen, und an genau der Stelle machen wir was. Oder hier unterstützen wir Eltern oder Alleinerziehende oder hier setzen wir uns für eine bessere Betreuungsqualität in Kitas ein. Wo auch immer man ansetzen kann. Es gibt ganz viele Bereiche, wo man ansetzen kann, wie bei der Ökologie allgemein, wenn man erstmal das Problem identifiziert hat, und Verbundenheit ist ein mega wichtiges Thema.
Wow, mega, mega coole Analyse.
Danke.
Unheimlich, unheimlich genial. Okay, das war Verbundenheit, dann war noch Sinn, Punkt 2.
Ja.
Die sinnlose Gesellschaft, der große Sinnstifter, Kirche, was es ja mal war, ist weggebrochen. Und das heißt, Menschen suchen nach, oder es ist ja wie so ein Megatrend, man sucht nach Sinn. Also ich bin jetzt ja viel in der Coaching-Szene drin und irgendwie jeder zweite Coach hilft dir, den Sinn deines Lebens zu finden. Ja. Bei mir hat das damals der Pfarrer gemacht in den 80er Jahren. Er hat mir damals schon die Frage mitgegeben. Aber erzähl du mal.
Ja, genau. Das eine hast du schon angesprochen. Die eine Ebene, das ist die individuelle. Wir leben in pluralen Zeiten, wo man viel mehr Wahlmöglichkeit hat. Und das ist wunderbar und anstrengend zugleich. Also wenn ich nicht vorgegeben bekomme von einer Kirche oder vorgegeben bekomme von meinen Eltern, was ich als Beruf werden muss, weil ich werde Schreiner, wie mein Vater auch Schreiner war, dann ist das erstmal ein Freiheitsrahmen, aber einer, der das Individuum sehr stark in Pflicht nimmt. Also tatsächlich auch eine Sinnorientierung zu finden, und das ist nicht einfach. Es wird vor allem nicht einfacher durch die vielen Möglichkeiten, die wir haben. Deswegen ist allein deshalb schon ein Thema. Und das Zweite ist, Sinn hat auch was mit Wahrheit zu tun. Also Sinn macht man ja nicht, sondern Sinn als sinnhaft erlebt man, wenn man etwas auffindet, was sinnvoll ist. Deswegen zum Beispiel, Menschen finden zum Sinn in ihrem Leben, wenn sie anfangen, ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben, darüber zu sprechen, letztendlich rauszufinden, was ist denn die Wahrheit über mich? So. Und jetzt sind wir aber in einer Zeit, in der die Wahrheit im gesellschaftlichen Diskurs nicht mehr so einfach offenkundig ist. Denn auch da, wir leben nicht mehr in klassisch modernen Zeiten, sondern in der Postmoderne, wo es sehr unterschiedliche Wahrheitsansprüche gibt. Es gibt nicht die eine große Narrative. Und auch das ist erstmal normal, es ist nicht negativ, bringt aber auch Schwierigkeiten mit sich. Und ich glaube, wir sind in der Gefahr, dass wir uns als Gesellschaft vereinzeln in immer kleinere Untermeinungsbubbles, über die hinweg Verständigung immer schwerer möglich wird. Das heißt, die Sinnfrage stellt auch die Frage, wo ist denn der Sitz von Wahrheit in der Gesellschaft? Denn postmodern ist ein bisschen so dieses meine Wahrheit, deine Wahrheit, zu glauben, vielleicht hat jede gesellschaftliche Gruppe ihre eigene Wahrheit. Und das ist bei Licht betrachtet nicht tolerant. Das sieht nach Toleranz aus, aber es vermeidet den echten Diskurs. Weil der echte Diskurs ringt um den Sinn. Auch zu sagen, du, Michael, ich sehe das anders als du, aus den und den Gründen. Und ich habe da Sorge um den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft und den freien Diskurs in unserer Gesellschaft, wenn wir das verlernen, tatsächlich nach der Wahrheit zu fragen. Und auch hier wieder die persönliche Sinnorientierung und die Frage nach der großen Wahrheit. ist im Letzten benachbart zu der großen Frage nach Transzendenz. Gibt es die Wahrheit? Gibt es überhaupt Sinn im Leben? Oder sind wir alle nur ein kosmisches Abfallprodukt? Und das ist eine Frage, die muss jeder für sich selber klären. Wir leben nicht mehr in Zeiten, wo man das verordnen kann. Hm. Aber das finde ich faszinierend an der Frage.
Also die Analyse, die teile ich voll. Und wenn ich jetzt so die Diskussion sehe, pro Impfung, gegen Impfung, wir verteidigen die Freiheit, Russland verteidigt das Gute gegen den bösen liberalen Westen. Da wird das mit Waffengewalt gerade ausgetragen. Die kleinen Bubbles sehe ich auch. Aber wie stellst du dir vor, wie wir wieder zusammenkommen? Also ist das dann so, in der Männergruppe sitzen verschiedene Typen und teilen ihre Wahrheit, aber dann müssen die auch schon mal zusammenkommen. Findet das auf einer philosophischen Ebene statt, in der Presse, in irgendwelchen Telegram-Gruppen, also die sich dann so befeuern in ihrer Meinung? Wie klappt das? Wie stellst du dir das vor, oder?
Also auch hier wieder das Erste schon allein persönlich nach, was ist meine Sinnorientierung, was glaube ich eigentlich, wo steh ich eigentlich, ist ein erster Schritt schon mal. Mhm. Aber jetzt, du fragst nach der gesellschaftlichen Größe. Ich glaube zum Beispiel, dass wir das Fach Debattieren in der Schule haben sollten. Wir sollten viel mehr wieder lernen zu argumentieren. Ich glaube, wir haben eine in vielen Bereichen emotionalisierte Debatte. Genauso die Impfung auch, Ukraine auch, oder jetzt gerade aktuell da Definition von wie viele Geschlechter gibt es und so weiter. Und das sind alles relativ komplexe Fragen bei Licht betrachtet. Und es hilft uns nicht, eine Seite zu dämonisieren, oder es hilft uns auch gar nicht, dieses, manche sagen, es gibt eine Cancel Culture, manche sagen, es gibt es nicht, egal wie man es nennt, feststeht, dass wir gesellschaftlich nur weiterkommen, wenn wir lernen zu diskutieren. Und wir leben in einer sehr emotionalen Gesellschaft. Mhm. Ich glaube schon, junge Leute sollten wieder lernen, sauber zu argumentieren. Und sauber argumentieren bedeutet, nicht auf die Person zu gehen, sondern aufs Argument.
Ich möchte das gerne noch erweitern. Ich arbeite ja in Basel und habe lange da auch gelebt und habe also gemerkt, dass in Basel oder in der Schweiz überhaupt jedes Gremium, sei es die Schulpflegschaft, die Gemeindepflegschaft, da sitzen immer Menschen aus allen Bereichen und die müssen einen Konsens finden. Ja. In der Schweiz gibt es nicht einen Bundeskanzler und eine regierende Partei und Opposition, das sind immer 5 Bundesräte und die müssen einen Konsens finden. Und ich habe das so gemerkt, die ringen seit Jahrzehnten, Jahrhunderten immer um Wahrheit, was dazu führt, dass sie eben miteinander, also die gehen auch nicht so aggressiv in eine Debatte rein, wie das in Amerika, in Deutschland passiert, sondern die haben so eine Konsensorientierung. Und das ist gar nicht mal, dass sie argumentativ, rhetorisch so stark sind, sondern die haben immer, wir ringen um die gemeinsame Basis. Wir sind ein Grundverständnis von Demokratie. Wir das Grundverständnis, wir führen uns. Und ich glaube, das fehlt hier. Also ich glaube, unser politisches System ist eigentlich was eigentlich nur der Stärkste darf jetzt sagen, wo es lang geht. Der 51% hat.
In Amerika ist es natürlich noch viel extremer, gerade mit dem Zwei-Parteien-System. Aber ich sehe eher, auch durch die Digitalisierung, durch die Beschleunigung, was es mit unserem Gehirn macht. Also das kann man nicht durch äußere Prozesse alleine verändern. Aber man muss sich das schon auf der Zunge zergehen lassen. Algorithmen definieren, was ich im Internet sehe. Mhm. Und zwar anhand dessen, was ich mir vorher angeschaut habe. Das heißt, ich werde immer weiter bestärkt in meiner Meinung. Gleichzeitig verdienen die größten, finanzkräftigsten Companies der Welt genau damit daran, dass ich eine Bestätigung meiner Blase bekomme. Also die Möglichkeiten des Missbrauchs dafür, das ist ja haarsträubend. Das wird die Frage tatsächlich auch, wie funktioniert das in Zukunft? Ich habe dann auch keine Antwort und klügere Leute als ich denken da weltweit drüber nach. Ich sage nur die Frage danach, wie wir den Wahrheitsdiskurs oder überhaupt Diskurse führen können in der Zeitalter des Internets, ist eine der Hauptfragen überhaupt. Und ich mache mir momentan tatsächlich auch in manchen Bereichen Sorgen. Ja. Genau in dem Ding. Also wenn mächtige Companies Nachrichtenkanäle kontrollieren und es dann zwischen diesen Companies noch Verknüpfungen gibt mit Politik zum Beispiel, das ist potenziell sehr ungesund.
Ja, aber das klingt jetzt auch, jetzt muss ich aufpassen, das ist nicht Richtung, also das ist so, sehe ich auch so, aber das ist jetzt nicht Richtung Verschwörungstheorie geht, weil genau das befeuert ja wieder so eine andere Gruppe, die sagen, ja, wir können dann nur noch den Staat kippen.
Ja, nee. Also grundsätzlich, dass es immer Machtinteressen von Unternehmen gibt, also das nicht zu sehen ist einfach nur blauäugig, das ist immer monetäre Interessen in allem gibt. Wir müssen einfach nur sehen, diese monetären Interessen lassen sich im Zeitalter des Internets besonders leicht mit dem Wissensdiskurs, mit Kommunikationsmitteln verknüpfen und deswegen auch politisch manipulieren, wie wir es ja in Russland zum Beispiel sehen oder erst recht in China sehen. Eine so komplette Zensur wie in China, von der hätte Mao Zedong noch geträumt von diesen Möglichkeiten, inklusive der Überwachung. Also es wäre blauäugig, diese Sache nicht zu benennen. Ein Verschwörungstheoretiker, der würde jetzt sagen, und hinter all dem steckt die eine böse Macht. Und das ist natürlich Unsinn. Das ist nicht die eine böse Macht, sondern es sind generell Herausforderungen, die sich auf allen Ebenen stellen und durchziehen. Und es ist, kann man nicht bestreiten, dass Menschen momentan in Gefahr sind, sich immer stärker in ihre Blasen zu verirren. Die Verschwörungstheoretiker auch. So.
Aber diese Blase ist ja erstmal auch, das hat man in der Biedermeier-Zeit ja gehabt, das gibt ja wieder Verbundenheit und Heimat und Sicherheit und Stabilität und Struktur, weil das Problem 1, Verbundenheit, löse ich dann, indem ich mich aus der Sinndiskussion rausbegebe, weil ich habe das ja erlebt, das ist ja anstrengend. Richtig. Also wenn du am Anfang von Corona mit jemandem gesprochen hast, der beim Impfen eine andere Meinung hatte, das braucht sehr viel offenes Herz, um bei verschiedenen Meinungen im freundschaftlichen Kontakt zu bleiben.
Ja, aber das Gegenteil stimmt auch. Je stärker ich in der Verbundenheit bin, desto mehr Dissens kann ich aushalten.
Genau.
Weil nicht alles auf die Person geht. Das heißt, das eine hat schon mit dem anderen zu tun. Sogar entwicklungspsychologisch. Man kann zeigen, dass Kinder, die sichere Bindung erlebt haben in den ersten Lebensjahren, später toleranter werden in Diskussionen. Das heißt, ich will ja mit dir verbunden sein, auch wenn du mir manchmal sagst, das war jetzt Unsinn, was du gesagt hast. Also der Sinn lebt ja davon, dass wir uns nicht die Köpfe einschlagen, sondern nur die Argumente austauschen. Deswegen hat Sinn und Verbundenheit eng miteinander zu tun. Okay.
Das Interview mit Johannes Hartl ist noch nicht zu Ende. Nächste Woche kannst du den zweiten Teil hören, dann geht es um Schönheit und um erotische Theologie. Wenn dich das Thema Eden Culture auch gepackt hat, dann schau doch mal vorbei auf edenculture.de und ich würde mich freuen über ein positives Feedback und du kannst dich auch mit uns vernetzen und mal auf unserer Homepage vorbeischauen auf www.glückselig.info. Alles Gute, dein Michael Mann vom Glückselig Podcast.